Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Lang ist's her. Ich freue mich auch, ein paar Gesichter zu sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Deswegen sage ich vielleicht ganz kurz was zu mir. Ich bin der Niklas. Vor fast genau 6 Jahren sind wir umgezogen nach Ludwigsburg. Ich war Teil dieser Gemeinde hier. Und im Sommer 2019 sind wir nach Ludwigsburg gezogen. Gott hat uns sehr stark gerufen. Nach Ludwigsburg, und da darf ich mittlerweile auch die Gemeinde leiten. Wir haben sehr tolle Jahre hinter uns. Es passiert sehr viel Schönes, sehr viel Erbauliches, sehr viel Herausforderndes aber auch. Und ich freue mich sehr, sehr hier zu sein, weil ich euch echt lieb habe. So, und ich habe dran gedacht, als ich hier stand, ich habe es glaube ich beim letzten Mal auch schon erzählt, wie ich Rotz und Wasser geheult habe, als ich gesagt habe, ey, Gott führt uns weiter. Und meine Liebe für euch, die besteht immer weiter. Und ich freue mich sehr, sehr, hier zu sein. Und ich habe in Ludwigsburg vor 2-3 Wochen, hatte ich ein Bild für uns als Gemeinde. Und das fand ich so schön. Und das bringe ich euch auch noch mit. Und ich beschäftige mich dieses Jahr ein bisschen mit dem Tisch Gottes. Immer wo Gott vom Tisch redet und uns einlädt zum Tisch. Und dann kam mir dieser Tisch in Psalm 23 vor die Augen. Und ich möchte euch das vorlesen. Da steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Das ist eine Aussage, die David über Gott trifft. Und ich weiß nicht, mit welchen Feinden du angereist bist heute Morgen. Ich weiß nicht, wer um dich rum sitzt in deinem Leben. Ich weiß nicht, was los ist bei dir. Und manchmal kommen wir in Gemeinde, kommen wir in den Alltag, manchmal stehen wir so auf. Und man kann sich wie denken, da sitzen meine Feinde aufgereiht. Ich bin noch gar nicht aufgewacht und schon starren sie mir entgegen, meine To-Dos, mein Stress, der sich auslöst in meinem Tag. Und man wird wie bewegungsunfähig, wenn man auf diese Feinde starrt. Und manchmal vielleicht bist du im Gottesdienst und hast Feinde vor Augen, denkst dir, oh, morgen muss ich wieder, oh, jetzt müssen wir noch abbauen. So, Summer Week kommt. Alles drum und dran und schwierig. Aber wenn unsere Augen gerichtet sind auf die Feinde, verpassen wir einen Gott, der einen Becher füllt zum Überfließen. Wenn unser Fokus ist auf den Feinden meines Lebens, auf den Feinden, die mich bedrängen, verpasse ich einen liebenden Gott, der mir großzügig einschenkt, der Ressourcen hat ohne Ende, der zu uns sprechen möchte. Und mein Gebet heute Morgen ist, für uns, für unser Herz, dass wir hinkommen zu einem Blick auf diesen Vater, der den Becher bis zum Überfließen füllt. Und das ist wichtig deswegen, weil wir heute an unser Herz gehen wollen. Das zeigt das Herz des Vaters. Ich glaube, letzte Woche ging es bei euch darum. Und heute gehen wir an unser Herz und alles, was passiert. Und ich habe den spannenden Satz die letzten Tage gehört und ich fand ihn irgendwie bewegend. Kirche ist der Ort, wo Sünde sichtbar wird. Wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir als Gottesdienst, was ist diese Aufgabe? Was ist der Ort? Wir bringen die Sünde, Jesus bringt die Sünde hervor in der Gemeinschaft, er zeigt sie und er nimmt sie weg. Wenn heute in was in uns hochkommt, wo wir merken, da ist Jesus nicht drin, das ist Ziel der Predigt, das ist Ziel der Heiligung, dass Jesus uns auf Dinge in unserem Leben hinweist und sagt, schau mal, da ist es nicht gut. Schau mal, mein Wille für dein Leben sieht folgendermaßen aus, nicht so, wie du es gerade lebst in dem Bereich. Die Kirche, das Leben untereinander, die Gemeinde, das Leben im Wort, das Sein im Wort, es deckt auf. Jesus bringt Wahrheit hinein in Gemeinschaft, durch sein Sprechen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen Wahrheit und Licht hineinbringen. Mein Gebet ist es, dass das passiert heute Morgen. Und manchmal sind wir erstaunt darüber, was in unseren Herzen schlummert, was in unseren Gemeinden schlummert. Aber wir brauchen nicht erstaunt sein. Wenn wir heute rausgehen und denken, wow, wie groß ist dieser Gott? Wie gnädig ist dieser Gott? Wie liebend ist dieser Gott? Das ist mein Ziel. Dass die Kirche, dass die Gemeinde, dass das Sein im Gottesdienst hervorbringt, wo Gott mit uns hin möchte und wo er nicht, wo wir nicht bei Gott sind. Auf einem Weg der Heiligung. Das ist mein Gebet. Ich weiß nicht, was ich von euch an die Zeit erinnert, als man in Restaurants noch rauchen durfte. In Österreich ist es noch so, gell? In Österreich darf man nicht mehr. Ganz vorbei. Also wer erinnert sich an die Zeit, in der man in Restaurants noch rauchen durfte? Wer vermisst die Zeit, in der man in Restaurants noch rauchen durfte? Klares Nein. Manche ja. Das könnt ihr selber unter euch klären. Wir leben in einer Kultur, die ist wie Passivrauchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du setzt dich gerade hin, der Raucherbereich ist noch leer, auf einmal kommt jemand hinter dir, dein Essen kommt gerade, du fängst an zu essen, jemand hinter dir hat angefangen zu rauchen. Und so leben wir in einer Kultur, in der wir auch als Christen, auch als Volk Gottes, wie Passivrauchen. Und das, was wir tun wollen, heute Morgen auch, ist zu sagen, was ist die Kultur des Himmels? Das ist die reine Luft. Das ist wie, wenn du nach einer langen Feier in einem Raucherlokal rauskommst und das erste Mal wieder frische Luft atmest und merkst, boah, da ist Gott drin. Das, die Kultur des Himmels, wir als Kirche, wir als Gemeinde, global, lokal, ihr in Rief, wir versuchen sonntags so nah an die Reinheit, an die Herrlichkeit, an die Schönheit Gottes, an diese reine Luft ranzukommen. Wo das offenbar wird, wie stinkig der Raum da gerade war. Weil wie oft merken wir nicht, wenn wir an den Abend anfangen in einem Lokal, wie stinkig dieser Raum irgendwann wird. Und das wollen wir tun heute Morgen. Wir wollen uns um unser Herz kümmern, wir wollen uns um unsere Gesundheit kümmern. Die Frage, mit der Ellen ganz gern ums Eck kommt, meine Frau, wenn ihr Gespräche zu Larifari werden, dann fragt sie irgendwann, und Niklas, wie geht's eigentlich deinem Herz? Und wer kennt es, wer kümmert sich gern um seine Gesundheit? Wir gehen bei körperlichen Macken, die groß sind, wie einen gebrochenen Fuß, gehen wir schnell zum Arzt. Manches gehen wir nicht so super schnell, wenn es im Rücken zwackt. Und ich hatte Blutuntersuchung letztens, bin jetzt über 30 und da macht der Körper andere Faxen und ist manchmal schwierig. Und ich musste ein paar Tests machen und mein Blutbild hat gezeigt, anscheinend braucht ein Körper Sonnenlicht. Der Bildschirm reicht nicht aus. Und ich habe einen ersten Check meines Körpers gemacht, so nach ganz langer Zeit, wo man so die ganzen Blutwerte gesehen hat. Und dann sagt er, Ernährung, musst du aufpassen und hier und dort. Und wir wollen das heute machen, eine Bestandsaufnahme unseres Herzens, zu sehen, wie geht's unserem Herz eigentlich. Weil was hinter Ellens Frage steckt, ist, wie gesund ist dein Herz gerade? Wie gesund ist das, wo du mit Gott umgehst, wie gesund ist dein Leben, deine geistliche Verbindung, dein Herz in auch unserer Ehe, wie gesund ist das? Und ich habe aber einen Text dabei, der so gar nicht nach Gesundheit, so gar nicht nach Seelsorge klingt, sondern eher ein bisschen intensiver. Und dieser Text, der ist sehr spannend, ich liebe ihn sehr. Wir schauen ihn uns im Kontext von Johannes an. Und spannend ist ja, wie Johannes sein Evangelium aufbaut. Wenn ihr den Johannes studiert, wenn ihr Johannes lest, dann merkt ihr vielleicht, so chronologisch, ist ein bisschen anders sortiert, der ist ein bisschen philosophischer am Anfang unterwegs, nicht so beschreibend wie andere Evangelien. Und er fängt an mit diesem, das Wort wurde Fleisch und dann kommt die Taufe und dann kommt die Hochzeit zu Kana. Also das Wort wurde Fleisch, wer ist Jesus? Er ist Gottes Sohn, er kommt in diese Welt. Und dann die Hochzeit zu Kana ist so ein bisschen, wie ist Jesus? Was will er? Was ist sein Ziel? Dieses Herrlichkeitswunder, das hinsteuert auf die Herrlichkeit. Und dann setzt Johannes sehr spannenderweise einen Text hinein, der Jesus zeigt von einer ganz anderen Perspektive, und das ist die Tempelreinigung. Und er zeigt auch, wie Jesus auch ist und wie er es auch macht. Und danach setzt er mit Nikodemus, dem Pharisäer, der wissen möchte, ey, wie folge ich dir nach? Was ist meine persönliche Reaktion auf das, wie Jesus ist? Und so setzt Johannes diese Verse aneinander. Und ich möchte jetzt starten mit 2. Johannes Vers 13. 2. Johannes Vers 13, da steht, wenn der Daniel weiterklickt, dann schaffe ich es auch. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Und seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen die Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen Körper gemeint. Und später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Die Frage ist doch, Jesus, warum die ganze Aufregung? Es war nicht ein spontanes Event, dass die Händler da waren. Es war kein besonderes Event. Es war nicht gerade Mode geworden. Jesus, warum die ganze Aufmerksamkeit? Warum die ganze Aufregung? Was hat dich so umgetrieben? Eigentlich war alles notwendig, rein praktisch, was dort stattgefunden hat. Es war ein Riesenfest, das Passafest. Die Pilger kamen von überall her, wollten und konnten keine Tiere mitnehmen. Vielleicht war es zu mühsam, vielleicht wurden die Tiere auf dem Weg dorthin verletzt, haben sich einen Fuß gebrochen, hatten irgendeine Schnittwunde und dann waren sie nicht mehr als Opfertiere geeignet. Also was ist die beste Idee? Man nimmt das Tier kurz bevor man zum Opfern geht, kauft, nimmt mit, opfert es. Ist es unlogisch? Eigentlich nicht. Viele Pilger kamen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt mit den unterschiedlichsten Währungen. Die Tempelsteuer war aber in der einheimischen Währung zu bezahlen. Natürlich brauchst du Geldwechsler. Irgendwo muss dieser Ort sein, wo ich mein Geld wechsle. Und es ist ein ganz anderes Bild, das Johannes da malt. Davor alles schön, friedlich, angenehm. Der Sohn Gottes, der bestätigt wird, die Taufe. Und dann gibt es auch gratis Wein, dass die Feier weitergeht. Und 2 Sätze später stört er die Menschen bei der Arbeit. Bringt die Ordnung durcheinander. Knüpft eine Peitsche. Es gibt immer wieder Stellen in der Bibel, die unser Bild von Gott, unser Bild von Jesus wie in Spannung setzen, wo wir es nicht recht verstehen. was wollte Jesus? Um das zu verstehen, ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, was ist die Aufgabe des Tempels? Was ist eigentlich Tempel? Tempel, ich habe ein Bild mitgebracht, Daniel, wenn du draufklickst, zur Zeit Jesu sah ungefähr so aus, es war eine riesen Festungsanlage und die Stiftshütte war sein Vorgänger. Und die Idee hinter einem Tempel, hinter der Stiftshütte, die Idee Gottes war eigentlich eine für uns hochaktuelle. Wie begegne ich Gott? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, in einem stressigen Alltag, im Trubel. Wie und wo komme ich mit Gott ins Gespräch? Wo kann ich ihn treffen? Wir haben eine Sehnsucht in uns, eine Veranlagung, manchmal undefiniert, manchmal ganz klar nach einem Moment mit Gott, nach einer Begegnung mit Gott. Wir glauben an einen Gott, der dich und mich geschaffen hat. Wir glauben an einen Gott, der in Beziehung geschaffen hat, der für Gemeinschaft geschaffen hat, der in Würde geschaffen hat und der in uns ein Verlangen hineingelegt hat nach Gemeinschaft mit diesem Gott. Wie kann es sein, dass auf der ganzen Welt alle Menschen eine Art Spiritualität haben, eine Art Sehnen, eine Art Suchen? Deswegen kann es sein, weil Gott den Mensch geschaffen hat, in Gemeinschaft mit Gott, bevor die Sünde kam. Das ist der Grund für das Verlangen. Und der Tempel, er beantwortet für diese Zeit, die Stiftshütte beantwortet für ihre Zeit diese Frage, wie begegne ich Gott? Wie komme ich mit ihm ins Reine? Gott hat sich die Erde so vorgestellt, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Eine Überschneidung von göttlicher Dimension und irdischer Dimension, in der wir leben, ganz bei ihm. Und die Präsenz Gottes, sie war immer anwesend. Es gibt diesen schönen Vers in Genesis, da steht, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Oh, wie schön. Wie schön. Gott wandelt durch den Garten. Adam und Eva sind da und sie hören seine Stimme. Sie sind in seiner Gegenwart. Gott läuft durch deine Wohnung. Stell dir das vor. Durch dein Haus. So hat Gott sich das gedacht. Das ist diese Überschneidung, die Gemeinschaft, die Begegnung. Ein erlebbarer Gott. Ein Ort. Doch die Gemeinschaft endete. Die Menschen wollten Gott sein. Und das war es mit dem Garten Eden. Und die Trennung von Gott und die Trennung dieser Überschnitt, das bedeutet, Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen und Gott taucht danach immer wieder auf. Er spricht, er tut, aber es kommt nicht mehr zu dieser ständigen, andauernden Gemeinschaft an diesem Ort. Bis zum Passafest. Bis zum Original-Passafest, da wo das Volk Israel ausgezogen ist, aus der Sklaverei heraus. Und dann kommt Gott und er sagt, 2. Mose 25, Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wow, wie cool. Das Volk Israel, es reißt dieser Wolkensäule hinterher, dieser Feuersäule hinterher. Und es gibt diesen, stell dir vor, dieser kleine Kaleb, er kommt raus aus seinem Zelt nachts, weil er aufs Klo muss. Und er sieht diese Feuersäule über der Stiftshütte. Die Stiftshütte in der Mitte, so sah sie aus, die Stiftshütte. Wo haben wir sie? Hier. Wolkensäule, die Völker, die 12 Stämme Israels drumherum. Und dieser kleine Kaleb, er kommt raus und sieht Gottes Herrlichkeit. Er wohnt mitten unter uns. Und das ist Tempel. Gleiches System, gleiche Idee. Es gab dann einen Tempel, den Salomon gebaut hat. Es gab einen zweiten Tempel, den Zerubabel erbaut hat, den Herodes dann zu diesem riesen Ding gemacht hat. ups, falsche Richtung, zu diesem riesen Ding gemacht hat. Und wir haben den Vorhof der Heiden, dann kommt der Vorhof der Frauen, dann kommt der Vorhof, dann geht's rein bis ins Allerheiligste. Und die Händler und die Geldwechsler, sie waren hier draußen im Vorhof der Heiden. Und es gibt Geschichtsschreiber, die sagen, manchmal war das Dröhnen der Händler so laut, dass es die Gebete übertönt hat. Von hier draußen bis nach hinein ins Heiligste, ins Allerheiligste, im Vorhof der Männer. Ups, falsche Richtung hier. Wenn man sich anschaut, was der Tempel ist und wenn man sich die Struktur des Garten Edens anschaut, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr den Garten Eden studiert mit allen Präpositionen, mit allem, was da ist, dann beschreibt Gott das Land und dann geht es eine Stufe enger in den Eden und dann geht es enger in Eden, in den Garten. Wir verwechseln die beiden oder wir packen die zusammen und in der Mitte dieses Gartens steht der Baum des Lebens. Und genauso wie war es bei den Israeliten zur Stiftshütte, wir haben das Lager der Israeliten außenrum, dann haben wir den Vorhof vor dem Heiligtum, das war das vor dem Zelt, dann haben wir das Zelt im Heiligtum und dann haben wir das Allerheiligste nochmal untertrennt. Und die gleiche Struktur, die wir im Garten Eden finden, finden wir auch im Tempel in Jerusalem. Egal ob im ersten oder im zweiten, wir haben Jerusalem außenrum, wir haben den Vorhof, wir haben das Heiligste und das Allerheiligste. Gottes Idee war, ich möchte Gemeinschaft mit meinem Volk. Ich möchte Gemeinschaft mit den Leuten, die mich anbeten. Das ist Gottes Idee gewesen bis zu diesem Punkt. Und Jesus kommt dorthin, an den Ort der Gemeinschaft. Und er setzt sich hin und nimmt Stricke und knüpft. Das dauert, je nachdem wie geübt man im Geißeln stricken ist, schon ein paar Minuten. Es ist keine emotionalisierte Überreaktion Jesu. Er ist nicht wutentbrannt. Wir lesen nichts davon. Es ist keine Übersprungshandlung, dass er sich nicht im Griff hat. Er musste sich hinsetzen und knüpfen. Den Jüngern in dieser Situation, die haben sich vielleicht gefragt, Jesus, wir sind hier, Passafest, hier ist voll, warum Geißel knüpfen jetzt? War vielleicht herausfordernd für sie? Was passiert jetzt gleich? Aber Jesus, er sieht auf das, was da stört. Was blockiert den Zugang ins Allerheiligste? Was übertönt die Gebete? Ich stelle mir vor, nochmal mehr Menschen zu passen, nochmal mehr Verkäufer, nochmal mehr Leute, die ihre eigene Agenda haben, ihre Tiere an den Mann oder die Frau zu bringen. Man kam schwer durch, man konnte schwer beten. Und was steht da rum? Und Jesus, er macht den Weg frei. Er macht den Weg dreimal frei an Passa. Einmal am ersten Passa, als Gott, als Sohn Gottes, ist er mit dabei beim Volk Israel, beim Auszug. Das zweite Mal an Passa macht er den Weg frei zur Anbetung unseres Gottes. Und zum dritten Mal an Passa, durch seinen Tod am Kreuz, viele kennen von euch vielleicht die Stelle, wo der Vorhang zerreißt, er macht den Weg bis ins Allerheiligste frei. Das Feuer für dein Haus wird mich verzehren. Spannend für die, die aufmerksam gelesen haben oder die Bibelstellen kennen. Daniel, gerne die nächsten Folien. Das Feuer für dein Haus wird mich verzehren, steht in Johannes. Die Originalstelle, sie findet sich in Psalm 69. Und da schreibt David: Das Feuer für dein Haus hat mich verzehrt. Jesus, er spricht da eine Prophetie, weil er sagt, ey, ich liebe dein Haus, ich liebe diese Gemeinschaft, ich liebe das so sehr, dass ich alles aufgebe. Und David schreibt im Psalm 69 so schön darüber, ey, ich habe nichts mehr. Mein ganzes Leben ist brutal hart. Alles habe ich aufgegeben für dich, damit Begegnung möglich ist, damit wir nah sind Gott. Und Jesus sagt, das Feuer für das Haus Gottes, für diese Idee der Gemeinschaft, für das Anliegen Gottes, Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben, über die Tausende, über die Generationen hinweg, es wird mich verzehren. Und es hat ihn verzehrt. Am Kreuz. Je nach Auslegung war das gleiche Passafest oder Passafest 3 Jahre später. In 3 Tagen will er den Tempel, den Herodes 46 Jahre lang verschönert hat, ausgebaut hat, wieder aufbauen. Und er spricht von seinem Körper. Der Tempel, der Begegnung zu Gott möglich macht. Johannes, er führt uns diesen Weg in den ersten Kapiteln im Johannesevangelium. Klaas hier. Und da spricht er von, das Wort war Fleisch. Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Die Hochzeit von Kana, er will mit uns ein Fest in Ewigkeit feiern. Ein Fest ohne Ende. Da kommt Herrlichkeit. Aber Jesus ist strikt gegen alles, was trennt, was Gemeinschaft, was Anbetung verhindert. Nichts und niemand hat einen Platz im Tempel. Und wenn wir aufmerksame Bibelleser sind, dann wissen wir, dass Paulus in 1. Korinther schreibt an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wer den Tempel zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Und so wie Paulus es an die Korinther spricht, spreche ich das zu euch. Dieser heilige Tempel seid ihr. Die Frage ist aber, wie sieht dein Herz, dein Tempel aus? Wie viele Händler stehen rum? Einmal eingezogen, weil sie praktisch sind? Weil es gut ist, dass sie da sind? Weil es nah ist? Weil es gut ist, wenn ich die Ziege direkt vor Ort kaufen kann? Weil es sich am Anfang gut anfühlt? Und bei einem Händler in unserem Herzen, da geht's noch. Und bei 2 Händlern geht's vielleicht auch noch. Aber es wird lauter und lauter. Und es nistet sich an und nistet sich an. Und immer wenn wir einen Bedarf mitbringen, eine Lücke in unserem Herz, und das nicht von Gott füllen lassen, sondern im Vorhof stehen bleiben, dann wird sich ein Händler ansiedeln. Wenn wir gestresst kommen, von der langen Reise geplagt und nicht bei Gott Kraft schöpfen, sondern im Internet oder sonst wo meine Entspannung suche, dann wird sich ein Händler ansiedeln. Wenn ich hungrig nach Liebe und Nähe ankomme nach meiner Pilgerreise und es nicht bei Gott suche und nicht bei ihm füllen lasse, wird sich ein Händler in meinem Herzen ansiedeln, der dieses Bedürfnis zeitweise stillt. Und es wird praktisch sein. Das Feierabendbier, das mich runterbringt, ist schön. Ich trinke auch gern manchmal ein Feierabendbier. Wenn es zu meiner Bedürfnisstillung dient, wenn ich das, was ich bei Gott möchte Entspannung und Ruhe von meinem stressigen Alltag, in einem Biersuche. Wo führt mich das hin? Wenn ich hungrig nach Anerkennung komme und nicht zu Gott bin. Jedes Bedürfnis, das nicht von Gott gestillt wird, packt einen Händler in unseren Vorhof. Und alles kostet. Die Pilger, sie müssen für alles bezahlen. Egal ob für Komfort, für die Opfertiere, fürs Geldwechseln, der höchste, beste Geldwechselkurs wird es nicht immer gewesen sein. Und Stück für Stück verbauen sie sich diesen Zugang zu Gott. Meistens nicht so auffällig, aber irgendwann kommt man nicht mehr durch. Und wenn du heute Morgen kurz die Augen schließt oder auch nicht, wie du willst, und dir dein Herz vorstellst, was steht da zwischen dir und der Anbetung? Was steht da zwischen dir und der Heiligkeit? Welche Händler identifizierst du in deinem Leben? Wo merkst du so ganz? Höre ich nicht mehr. So ganz sehne ich mich nach Gott. Aber sein Sprechen, seine Nähe, seine Gegenwart, oh, das ist schon ein bisschen her. Schließen möchte ich mit dem Weg daraus. Jesus hat es gemacht. So hart es klingt, der Weg raus ist Jesus und eine Peitsche. Ich weiß nicht, wer das von euch erlebt hat. Wir haben ein paar Menschen hier, die schon lange im Glauben unterwegs sind. Es ist nicht immer angenehm, wenn Jesus in dein Leben kommt und ihm die Einladung gibst, Jesus, mach Raum. Mach Raum. Und er Dinge hinausprügelt. Wenn er Sachen umschmeißt, Leute hinausschickt. Es ist nicht das schönste Gefühl. Kann ich aus meinem Leben berichten. Ich weiß nicht, wer das vielleicht nachvollziehen kann. Aber wir dürfen Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, ganz neu und hinauszureiben. Als Kinder Gottes gehören wir ihm. Sind wir Tempel. Er ist verantwortlich, zeigt sich verantwortlich für die Heiligung. Er möchte es tun. Und er hat es getan. Für Jesus wird vom Eifer für diese Begegnung, die, dass sie möglich ist, diese Begegnung mit Gott, von dem wird er verzehrt. Er wird sterben, er wird alles aufgeben für diese Begegnungsmöglichkeit. Und er hat alles mitgenommen. Alles liegt da am Kreuz. Und er macht diesen neuen Tempel in uns. Er macht den Weg frei bis ins Allerheiligste. Ein Vorhang am Karfreitag, der zerrissen wurde. Durch Jesus steht da nichts mehr. Und wir dürfen es annehmen. Tag für Tag, neu für neu. Und nicht in einer Anklage und nicht in einer Schuld. Nicht in einem schlechten Gewissen, das wir heute Morgen haben dürfen. Sondern mit einem Blick auf einen großzügigen Gott, der ausgießt, übervoll und übervoll. Und ich möchte noch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du herausführst aus Sklaverei. Ich danke dir, dass du schon immer Ketten sprengst, schon immer frei machst, schon immer Gemeinschaft mit uns suchst, Gemeinschaft mit uns möchtest, dass du uns geschaffen hast als Wesen, als Menschen, die ebenbildlich sind, die vor dir sein dürfen, die Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Jesus, und ich bete, dass du das wegnimmst, was trennt, was laut schreit, was uns die Verbindung zu dir behindert. Vater, führ du uns, leite du uns, deck du auf. Und wir dürfen uns umarmt fühlen und gewiss fühlen in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Liebe. Vater, und so bete ich, dass du ja mich veränderst, uns veränderst, dass du uns aufzeigst, was sein darf in unserem Leben und was gehen muss. Und Vater, ich gebe dir ja wirklich die Bitte, bringe ich zu dir, dass du uns Mut gibst, dass du uns Kraft gibst, diesen Schritt zu gehen. Führe du uns, leite du uns, großer Gott. Du allein bist würdig, du allein bist herrlich. Amen.